Deutschlandfunk, Wirtschaft und Gesellschaft.
Heute mit Silke Hane, guten Tag. Der Einzelhandel boomt, aber nur im Netz. Wir entdecken heute Konzepte für Innenstädte abseits von Shoppingmeilen und schauen andererseits auf die Menschen, die online nichts ordern können, weil ihnen das Geld für den Internetzugang schon fehlt. Bis 17:30 berichten wir außerdem über die Kapitalerhöhung bei TUI, die den Weg für den Staatseinstieg frei macht. Unser erstes Thema sind aber die Beratungen der Kanzlerin mit Ministerpräsidentinnen und Ministerpräsidenten. Denn sie entscheiden auch zu einem guten Teil, wie es bis Ende Januar mit der Wirtschaft weitergeht. Es zeichnen sich nicht nur eine Verlängerung des Lockdowns, sondern auch neue Einschränkungen ab. Frage an unseren Korrespondenten Theo Gers in Berlin. Was konkret ist für Unternehmen, Selbstständige und auch Beschäftigte absehbar?
Frau Hane, ich sag's vorweg, wir wissen noch nichts Endgültiges, denn die Pressekonferenz, die angekündigt ist, hat noch nicht begonnen. Aber es gibt natürlich eine Beschlussvorlage und die liegt mir auch vor. Und da können wir es einerseits kurz machen, Sie haben es schon angedeutet, denn es kommt wie erwartet. Der Lockdown wird verlängert bis zum 31. Januar. Das heißt, alles, was jetzt schon zu hat oder geschlossen bleiben muss, bleibt auch zu. Die Gastronomie, Fitness, Freizeiteinrichtungen, Hotels für private Übernachtungen als Beispiel. Aber es gibt eben auch Verschärfungen, die sich andeuten. Und da ragen vor allem die Punkte 2 und 3 von 11 Punkten heraus, die jetzt nicht rein wirtschaftlich sind, aber doch unser Zusammenleben sehr verändern dürften. Denn private Zusammenkünfte sollen künftig nur noch alleine mit einer weiteren Person, die nicht zum Haushalt gehört, erlaubt sein. Oder eben mit den Angehörigen des eigenen Hausstandes, dann können es natürlich mehr sein. Und der nächste Punkt, Landkreise, in denen die 7-Tage-Inzidenz über 200 liegt, die sollen den Bewegungsradius ihrer Bürger auf 15 Kilometer um den Wohnort beschränken können. Das träfe heute, wenn man die RKI-Zahlen nimmt, etwa 67 Landkreise, viele davon in Thüringen und Sachsen, aber faktisch wohl auch ein paar Städte und Landkreise mehr. Denn wo wollen Sie hin, wenn der eigene Wohnort vielleicht wie eine Insel umschlossen sein sollte, von 200er-Kreisen, sage ich jetzt mal, dann kommt man auch nicht weit, wenn bei einem selbst die Lage unter 200 sein sollte. Und es wird auch der Kreis der triftigen Gründe, weswegen man überhaupt noch die eigene Wohnung verlassen darf, eingeschränkt. Das heißt, vor allem Tagesausflüge in Wintersportorte soll es nicht mehr geben.
Für die Unternehmen hat heute jetzt auch endlich die Auszahlung der Hilfen für den Lockdown im Dezember begonnen. Warum hakt das so?
Nun, es ist ganz einfach so, die Antragsbearbeitung, es ist einerseits die Flut der Anträge und es ist andererseits das Verfahren, das kann man einfach so sagen. Aber Sie sagen es, die ersten Abschlagszahlungen fließen ab heute, maximal 50.000 Euro. Zur Erinnerung, Grundlage ist ja der Umsatz des jeweiligen gleichen Vorjahresmonats. Davon gibt es 75% und geholfen wird eben Unternehmen, die direkt von den Schließungen betroffen sind oder eben indirekt betroffen sind, weil sie stark von Auftraggebern abhängen, also den Firmen, die schließen müssen. Hilfen gibt es auch für Solo-Selbstständige, maximal 5.000 Euro. Aber Sie sagen, es zieht sich. Die Novemberhilfen flossen erst im Dezember, auch nur als Abschlag. Immerhin versprechen der Bund und die Länder in ihrer Beschlussvorlage, die mir vorliegt, dass die Auszahlung der Novemberhilfen jetzt ab 10. Januar endlich fließen soll. Aber es ist eben so, eine Verzögerung verursacht immer auch gleich die nächste. Die Dezemberhilfen kommen also jetzt dann erst im Januar. Und so geht es auch mit den Überbrückungshilfen weiter, Frau Hane, die ja nun seit Januar das Maß der Dinge sind, was die Firmenunterstützungsleistungen betrifft.
Genau, die Wirtschaftshilfe heißt jetzt dann nicht mehr Januarhilfe, sondern Überbrückungshilfe 3. Und da ändert sich die Förderlogik. Wie geht es weiter? Wie funktioniert das?
Naja, man geht weg von der Erstattung von Umsatzausfällen, die ja im November und Dezember der Fall war und die eben sehr, sehr teuer ist. Man geht wieder darauf, dass man Fixkosten erstattet, also Mieten, Pachten, Zinszahlungen, aber auch Abschreibungen, Modernisierungsausgaben und Ausgaben für Marketing und Werbung. Davon bekommt man, je nachdem, wie hoch der Umsatzausfall ist, zwischen 40% und 90% erstattet. Aber es gibt auch da einen Deckel, maximal 500.000 Euro im Monat. Monat. Und es gibt auch hier wieder das Problem, Frau Hane, der schleppenden Auszahlung. Man will auch das lindern. Man verspricht in der Beschlussvorlage für heute, dass es Abschlagszahlungen von 50.000 Euro geben soll. Aber es bleibt eben dabei, das Antragsverfahren läuft im Wesentlichen über Steuerberater. Und das zieht sich eben, bis man eben die Sachen eingereicht hat, bis sie geprüft wurden und bis dann eben auch das Geld fließen kann.
Danke, Theo Gers. Viele Geschäfte, besonders in den großen Einkaufsstraßen, bleiben also wahrscheinlich erstmal zu. Und die gähnende Leere, die macht klar in den Städten, viele Innenstädte können offenbar nur noch Konsum. Das ist ihre Daseinsberechtigung. Aber gibt es auch alternative Konzepte? Für unsere Serie über die Zukunft der Innenstadt hat Felicitas Böselager Ideen gesammelt.
Bottrop im Ruhrgebiet. Dieses große Einkaufszentrum mitten in der Innenstadt steht schon seit Jahren leer.
Trostlos. Deprimierend. Mit diesen Eindrücken stehen die Damen und Herren wohl nicht alleine. Wenn Sie durch deutsche Fußgängerzonen gelaufen sind, ist es Ihnen vielleicht auch schon so gegangen.
Wachsender Onlinehandel, hohe Mieten und dann auch noch Corona. Vielen deutschen Innenstädten droht die Verödung.
Es ist immer das gleiche Narrativ. Der Onlinehandel, die Einkaufszentren auf der sogenannten grünen Wiese, sie bedrohten die Innenstädte schon lange. Dabei geht es im Wesentlichen um eine Innenstadt, die gleichbedeutend mit Einkaufsstraße ist. Für Agnes Förster, Stadtplanerin und Professorin an der RWTH Aachen, sind Innenstädte aber mehr.
Also erstmal sind diese Orte hochzentral gelegen. Sie sind auch Orte der Erinnerung. Sie sind eine unglaubliche Ressource für die Stadtentwicklung. Ja? In der Zentralität, in der Dichte, in auch einfach dem gebauten Raum, den es dort gibt. Und den müssen wir nutzen. Ich glaube, es geht gar nicht um ein Herausheben, Glorifizieren von Innenstädten. Natürlich können Innenstädte nicht das Wohl und Wehe der Städte alleine bestimmen. Aber diese Räume in der Lage, die gilt es intelligent zu nutzen.
Dazu gehört auch die Frage, was die Gesellschaft sich von der Innenstadt wünscht.
Welche Form von Innenstadt wollen wir eigentlich? Und welche Form von Innenstadt brauchen wir?
Sagt Julia Lossau, Professorin für Geografie an der Universität Bremen. Das Bild und die Erwartungen, die die meisten Menschen an die Innenstadt haben, entsprechen der Realität schon lange nicht mehr.
Das Zentrum ist das Zentrum. Ja, da geht man hin, wenn man was will, was Besonderes, etwas nicht Alltägliches. In der Geografie oder in der Stadtforschung nennt man das die Zentralität des Ortes, der Bedeutungsüberschuss, den der Ort hat zur Deckung der Bedürfnisse der Menschen, die dort nicht wohnen. Also natürlich der Menschen, die in der Innenstadt wohnen, aber das sind ja wenige. Und auch der vielen anderen, die nicht nur in der Stadt wohnen, sondern auch im Umland. Ja, und früher war das so, also sagen wir mal in den 60ern, 70ern.
Zwar erwarten viele Menschen noch, dass sie in der Innenstadt alles besorgen können, nutzen den Ort aber in Wirklichkeit kaum noch zum Einkaufen. Viele kleinere Städte versuchen nun durch eine Verschönerung ihrer Innenstädte die Menschen wieder an diesen Ort zu locken. Das sei zwar schön, aber nicht die Frage, um die es eigentlich gehe, sagt Agnes Förster. Vielmehr brauche es
neue Inhalte, also neue Nutzungen, neue Mischungen und auch neue Bedeutungen, die das vielleicht für uns als Gesellschaft hat. Ich glaube, Innenstädte rufen gerade nach dieser Sinnfrage. Und Innenstädte waren immer Orte, wo Dinge verhandelt wurden, auch für die Gesellschaft. Und deshalb unterstütze ich das sehr, sich tatsächlich viel tiefergehende Fragen zu stellen.
Dabei sei es wichtig, den ganzen Raum der Stadt zu nutzen, sagt Förster. Also nicht nur das Erdgeschoss mit der hohen Rendite vermieten und die anderen Stockwerke leer stehen lassen. Man sollte sich nicht nur auf öffentliche Außenräume, sondern auch auf öffentliche Innenräume konzentrieren.
Dass es vielleicht eine neue Form von Produktivität auch in der Stadt geben kann, wenn eben oft getrennte Funktionen, das Arbeiten, das Handwerk, das ist natürlich jetzt ein bisschen auf die Spitze getrieben, aber das Arbeiten, die Bildung, Makerspaces, Orte, wo sich verschiedene auch Menschen aus dieser Gesellschaft begegnen können und austauschen können, produktiv austauschen können, wenn die neue Räume finden in Innenstädten.
Das bedeutet, dass nicht nur der Handel, wie es überwiegend diskutiert wird, sondern auch Schulen, Kitas, Universitäten, Bibliotheken, Museen und Arbeitgeber zentrale Akteure in der Innenstadt werden könnten. So wie auch das Wohnen wieder eine wichtigere Rolle spielen kann. Schließlich gibt es eine hohe Nachfrage nach Wohnungen in zentraler Lage. Für Lossau und Förster ist klar, dass die Gesellschaft gefragt ist, wenn es um die Zukunft der Innenstädte geht. Nur so können gemeinsam neue Ideen entwickelt werden und genug Kraft entstehen, um die Ideen auszuprobieren und schließlich umzusetzen.
Felicitas Böselager mit Ideen für lebendige Stadtzentren, in denen es um mehr als um Shopping geht. Der Lockdown und andere wirtschaftliche Folgen der Corona-Pandemie haben in Deutschland 2020 erstmals seit 13 Jahren die Arbeitslosigkeit wieder steigen lassen. Heute veröffentlichte die Bundesagentur für Arbeit ihre Statistik für den Dezember und hat auch Daten zur Kurzarbeit. Wolfram Welzer mit den Einzelheiten.
Wer einen angesichts von Lockdown und Lockdown-Verlängerung bedrückten oder pessimistischen Bundesagenturchef erwartet hatte, der hatte sich getäuscht. Detlef Scheele verkündete den geringsten Anstieg der Arbeitslosigkeit in einem Dezember seit Jahren. Um nur 8.000 nahm die Zahl der Erwerbslosen zu. Die Arbeitslosenquote blieb bei 5,9%.
Die Dezemberzahlen sind ausgesprochen erfreulich, aber man sieht die Corona-Krise in den Auswirkungen gegenüber dem Vorjahresbestand. 480.000 Menschen sind mehr arbeitslos als vor einem Jahr. Wir waren aber auch schon mal über 600.000, sodass sich die Lage im Verlauf des Jahres durchaus positiv entwickelt hat.
Ob die guten Dezemberzahlen damit zu begründen sind, dass im Weihnachtsgeschäft viele geringqualifizierte Arbeit bei Versandhändlern und Paketdienstleistern gefunden haben? Die sonst mit Statistiken zu jedem Detail ausgestattete Bundesagentur für Arbeit konnte es nicht erklären. Corona ist auch für Experten ein Ausnahmejahr.
Allerdings ist zu berücksichtigen, dass unsere Daten, der Zähltag war der 10. Dezember, das, was am 16.12. beschlossen worden ist, auf der MPK noch nicht berücksichtigen. Aber wir sehen auch bis Ende des Monats keine signifikanten weiteren Änderungen.
Klar ist für den Chef von Deutschlands größter Bundesbehörde aber, warum der Arbeitsmarkt bisher relativ glimpflich durch die Pandemie gekommen ist.
Nach Bekanntgabe der Maßnahmen zur Bekämpfung der Corona-Pandemie im März schnellten zunächst die Anzeigen und später auch die tatsächlichen Leistungsempfängerzahlen in ungekannte Höhen. Maximum im April, Sie erinnern sich, 6 Millionen Kurzarbeiter und mit März und April zusammen 10,3 Millionen Menschen in Anzeigen, die natürlich dann nicht alle in Kurzarbeit waren.
Aber eben doch eine Zahl, die zeige, dass die Unternehmen die Kurzarbeit angenommen und sinnvoll genutzt hätten, so Scheele. Allerdings werde die Kurzarbeit den Aufschwung im Frühjahr und Sommer bremsen. Denn die Unternehmen würden dann erst einmal die Kurzarbeit zurückfahren, bevor sie Arbeitslose oder Berufsanfänger einstellten. Stand Ende Oktober waren noch knapp 2 Millionen Menschen in Kurzarbeit. Tendenz mit dem neuerlichen Lockdown allerdings wieder steigend. Was, so die bange Frage heute, macht die Verlängerung des Lockdowns mit dem Arbeitsmarkt?
Die Grenzen sind nicht geschlossen, die Lieferketten funktionieren. Das verarbeitende Gewerbe setzt international Produkte und Waren ab. Und unser Eindruck ist, dass nach den Entlassungen, die es in dem ersten Lockdown im März, April, Mai gegeben hat, dass jetzt daran ein großes Interesse besteht, wo ein Impfstoff da ist, das an den Mitarbeitern festgehalten wird, weil alle darauf hoffen, dass man im Sommer dann durch ist. Und wen man entlassen hat, kriegt man nicht wieder.
Detlef Scheele auch im Ausblick lieber in der Rolle des Optimisten als des Mahners aus Nürnberg. Er setzt jetzt vor allem aufs Impfen.
Wolfram Welzer mit den Zahlen vom Arbeitsmarkt aus Nürnberg. Digitales Lernen, online Essen bestellen, Skypen mit Bekannten. Die Pandemie hat der Digitalisierung im Leben vieler Menschen einen größeren Platz eingeräumt als vorher und vielleicht auch als manchen lieb ist. Manche Menschen sind aber von den Möglichkeiten und auch den Chancen, die das Internet jetzt bietet, ausgeschlossen. Einfach, weil sie kein Geld haben für Geräte oder eine Internet-Flatrate. Die Diakonie hat deshalb heute einen Plan für mehr digitale Teilhabe vorgelegt. Das Konzept ist auf 4 Jahre ausgelegt und Pia Behme erklärt es uns.
WLAN und eine digitale Grundausstattung. Das soll laut der Diakonie Deutschland zum Existenzminimum gehören. Der Evangelische Wohlfahrtsverband fordert deshalb ein bundesweites Programm unter dem Titel Digitale Beteiligung. Kosten schätzt die Diakonie auf 6 Milliarden Euro, verteilt über 4 Jahre. Es soll vom Bund finanziert und von Ländern und Kommunen unterstützt werden. Dass Menschen mit Armutserfahrungen auch digital abgehängt sind, sei zwar grundsätzlich nichts Neues, sagt Maria Loheide von der Diakonie Deutschland.
Mit Pandemie und den Lockdown-Bestimmungen ist der digitale Handlungsdruck aber massiv angestiegen. Wer heute keine digitale Grundausstattung hat, erlebt Ausgrenzung, ist außen vor und wird schließlich gesellschaftlich und medial unsichtbar.
Dabei geht es um zahlreiche Bereiche des gesellschaftlichen Lebens. Arzttermine, Behördengänge, Anträge für Sozialleistungen und den Kontakt zu Familie und FreundInnen. Ohne Computer, Handy, WLAN und die entsprechenden digitalen Kenntnisse ist der Zugang dazu eingeschränkt, wenn zum Beispiel im Freibad das Ticket online gebucht werden müsse. Nicht nur ältere Menschen, auch SchülerInnen sind betroffen. Nach Angaben der Diakonie hat ein Viertel aller Kinder aus Hartz-IV-Familien keinen Zugang zu einem internetfähigen PC. Für den Unterricht zu Hause eine Riesenhürde. Ganz akut sei das auch bei der Terminvergabe für die Corona-Impfung. Vor allem ältere Menschen stehen hier vor Schwierigkeiten, da die Termine je nach Bundesland online oder über die bisher häufig überlastete Hotline 116 117 vereinbart werden können. Jürgen Schneider schildert seine Eindrücke aus der Sicht eines Betroffenen. Er ist aktiv im Armutsnetzwerk der Diakonie.
Menschen wie mit Armutserfahrung wie Wohnungslose und Arbeitslosengeld II-Empfänger, ältere Personen, Asylbewerber und andere Menschen, einfach die in diesen Lebenslagen sind. Man muss ja auch Menschen bedenken, die jetzt sozusagen kleine Wohnungen haben auch. Vielleicht haben die auch nur einen Computer und teilen das vielleicht mit 4, 5 Leuten in einer Wohnung.
Sozialleistungen wie das Arbeitslosengeld II helfen hier nicht weiter, sagt Michael David von der Diakonie Deutschland.
Das Ministerium für Arbeit und Soziales hat es jetzt als große Errungenschaft gefeiert, dass wir 3,50 Euro mehr für insgesamt Kommunikationsausstattung haben. Das liegt daran, dass erstmals die Kosten für ein Handy im Regelsatz berücksichtigt wurden. Eine Ausstattung mit digitalen Endgeräten, Computern, Druckern und so weiter. Das ist alles im Hartz-IV-Regelsatz nicht vorgesehen.
Insgesamt stehen einer erwachsenen Person monatlich hier 38,89 Euro für Post- und Telekommunikationsleistungen bei Hartz-IV-Bezug zu. Der Regelsatz beträgt 446 Euro plus Miete und Heizung. Der Sozialverband schlägt zwar vor, dass die laufenden Kosten für einen WLAN-Zugang in den Regelbedarf integriert werden sollten. Die einmalige Anschaffung von Computer oder Laptop und Drucker müsse aber als Sonderleistung finanziert werden. Der Digitalpakt Schule aus dem vergangenen Jahr helfe da nicht weiter. Die Hilfe komme zu spät bei Betroffenen an. Der Handlungsdruck ist groß. Wir dürfen in der Pandemie nicht unsichtbar werden, so der betroffene Schneider.
Hier Behme über digitale Teilhabe in Deutschland. Ökonomisch wird der Corona-Winter hart, aber im Frühjahr, das wissen wir durch die Entwicklung nach dem letzten Lockdown, kann die deutsche Wirtschaft wieder auf Wachstumskurs kommen. Das prognostiziert auch das Institut für Makroökonomie und Konjunkturforschung, das zur Hans-Böckler-Stiftung gehört, also gewerkschaftsnah ist. Und so überrascht es auch nicht, dass sich das IMK für den Erhalt der Industriejobs und für eine investive Wirtschaftspolitik mit lenkender Wirkung ausspricht. Anja Dobrodinsky.
Auch wenn der aktuelle Lockdown anhalten sollte, wird die deutsche Wirtschaft in diesem Jahr um deutlich mehr als 4% wachsen, sagen die IMK-Wissenschaftler voraus. Damit wird das Minus von 5% aus dem Corona-Jahr 2020 zwar noch nicht wieder ausgeglichen sein, die Forscher rechnen aber damit, dass in der zweiten Jahreshälfte keine Lockdowns mehr nötig sein werden. Fließt dann von den Rekordsummen, die die Deutschen im vergangenen Jahr gespart haben, auch nur ein Teil in den Konsum, werde das der Wirtschaft einen enormen Schub geben. Zudem werden Unternehmen Investitionen nachholen. Auch der Staat müsse weiter großzügig sein. Zwar könne wohl nicht jedes Unternehmen gerettet werden, Hilfen müssten aber weiter fließen. Die IMK-Forscher regen an, dass der Staat den vom Lockdown betroffenen Firmen aus Gastronomie, Handel oder Veranstaltungsbranche 100% ihrer Fixkosten erstattet. Denkbar sei auch eine gesetzliche Pflicht zur Minderung von Gewerbemieten. Zudem müsse das Kurzarbeitergeld für Beschäftigte mit niedrigen Löhnen erhöht werden. Um die Schuldenquote müsse sich der Staat dabei erst einmal keine Sorgen machen, so die Wissenschaftler. Sie liege immer noch deutlich unter den Zahlen in der Finanzkrise.
Informationen von Anja Dobrodinsky. Für den größten Reisekonzern der Welt ist der heutige Tag ein Einschnitt in die Firmengeschichte. Die Aktionärinnen und Aktionäre von TUI haben einer Kapitalerhöhung zugestimmt. Das an sich ist erstmal noch nicht spektakulär, aber Sinn ist es, dass der Staat bei dem Touristikunternehmen einsteigen kann, um TUI aus der pandemiebedingten Misere zu retten. Dietrich Mohaupt berichtet aus Hannover.
Die Aktionäre haben gesprochen und damit dem Staat die Möglichkeit eröffnet, in großem Stil bei TUI einzusteigen. Nach der Lufthansa ist der Reisekonzern damit das zweite Unternehmen der Branche, an dem sich die Bundesrepublik nun beteiligen darf, mit bis zu 25% plus eine Aktie. Auch der Kapitalerhöhung durch Ausgabe weiterer Aktien und weiteren Krediten stimmten die Aktionäre zu. Dabei war TUI doch auf so einem guten Weg, noch am Anfang des vergangenen Jahres, betonte Vorstandschef Fritz Jussen zum Auftakt der heutigen Hauptversammlung.
Auch in unser Geschäftsjahr 2020 sind wir mit einem neuen Buchungsrekord gestartet. Der Januar war der stärkste Buchungsmonat der Firmengeschichte. Und dann kam die Pandemie, eine Pandemie, die den weltweiten Tourismus und die TUI bei voller Fahrt auf Null abgebremst hat.
Diese Vollbremsung hat bei TUI zu dramatischen Umsatzeinbrüchen geführt. Am Ende des abgelaufenen Geschäftsjahres stand ein Verlust von mehr als 3 Milliarden Euro. Insgesamt 3 Hilfspakete, überwiegend mit privaten und staatlichen Krediten, wurden bereits geschnürt. Gesamtvolumen rund 4,8 Milliarden Euro. Im Laufe des vergangenen Sommers sah die Lage dann eigentlich ganz gut aus. Trotzdem musste da schon die 2. Finanzspritze in Anspruch genommen werden.
Zum Zeitpunkt der Beantragung des 2. Pakets wurde ein intaktes Wintergeschäft auf den Kanaren erwartet. Die Buchungslage war dort gut. Das Kreuzfahrtgeschäft hatte sich erholt. Immerhin konnten wir in der Krise rund 40.000 Gäste auf unseren Schiffen begrüßen.
Und dann folgte die 2. Corona-Welle, wieder Lockdowns und massive Reisebeschränkungen. Dem Konzern drohten wieder die liquiden Mittel auszugehen. Deshalb jetzt das nächste Hilfspaket. Eine zusätzliche Kreditlinie der KfW über 200 Millionen Euro, rund 500 Millionen durch die Ausgabe weiterer Aktien und eben stille Einlagen in Höhe von 420 Millionen Euro, die dem Bund über den staatlichen Wirtschaftsstabilisierungsfonds den Einstieg bei TUI ermöglichen. Wirtschaftlich sicher sinnvoll und wohl alternativlos, nennt das auch Alexander Fietinghoff-Scheel von der Deutschen Schutzvereinigung für Wertpapierbesitz. Allerdings kritisiert er, dass durch den Einstieg des Bundes und die weitere Aufstockung der Anteile einzelner Großanleger die zahlreichen Kleinanleger immer weiter an den Rand gedrängt würden. Kritik gibt es auch an den Plänen für mögliche Bürgschaften des Landes Niedersachsen für Teilsummen des Rettungspakets. Eine Entscheidung darüber steht noch aus. Nicht leicht angesichts dieser Zahlen noch positiv in die Zukunft zu schauen, und doch tat TUI-Chef Fritz Jussen das heute wieder einmal. Corona werde die Art zu reisen verändern, aber
die Menschen wollen reisen, das ändert die Pandemie nicht. Ganz im Gegenteil, 2021 wird noch ein Übergangsjahr, dann wird nach meiner Meinung der Tourismus schnell wieder zu den Erfolgen der Vergangenheit zurückkommen.
So der TUI-Chef Jussen im Bericht von Dietrich Mohaupt über die außerordentliche Hauptversammlung bei TUI, die den Weg für eine Kapitalerhöhung freimacht. Das verwässert die Anteile der Aktionärinnen und Aktionäre, auch wenn es den Konzern rettet. Frage an unseren Börsenreporter Jan Plate deshalb, was heißt das für den Kurs der Aktie heute?
Und da geht es nervös hin und her zwischen Minus und Plus. Im Moment die Aktie mit einem Aufschlag von knapp 0,5%. Das TUI-Management gibt sich ja ganz positiv für das Sommergeschäft, während andererseits beim Billigflieger Ryanair zum Beispiel gerade nochmal sich gezeigt hat, dass das Geschäft im Dezember zumindest stark zurückgegangen war. Also es sind schon weiterhin erstmal noch schwierige Zeiten. Und die Ryanair-Aktie, die heute zum Beispiel mit einem Minus von doch deutlichen 0,5%.
Trotz Flugbranche in der Krise hat Airbus aber 2020 angeblich mehr als 560 Flugzeuge ausgeliefert.
Was da inoffiziell zu hören ist, das klingt ganz gut. Allerdings offizielle Auftrags- und Verkaufszahlen will Airbus in den nächsten Tagen erst veröffentlichen. Und die Aktien von Airbus heute auch im Minus mit einem Abschlag von 0,5%.
Wichtiger Faktor für die Flugbranche ist normalerweise der Ölpreis. Die Länder der OPEC und ihre Verbündeten, zusammen heißt das OPEC Plus, die beraten heute erneut über Fördermengen, gestern auch schon. Was ist bisher bekannt oder absehbar?
Ja, dieses Treffen der OPEC Plus eben auch mit Russland, es läuft seit gestern, aber es scheint schwer, sich zu einigen. Mal wieder, Russland und andere wollen eher mehr fördern, Saudi-Arabien will eher weniger Öl fördern und wie es aussieht, soll zumindest wohl die Ölproduktion im Februar nicht erhöht werden. Ja, auch wegen der Coronavirus-Infektionszahlen oder verschiedener Lockdowns sieht es kurzfristig ja für die Nachfrage bei Öl erstmal mau aus. Ja, und der Preis für die Nordseesorte Brent zum Beispiel steigt um rund 4% auf gut 53 Dollar. Aus den USA auch wichtig, Donald Trump hat kurz vor Ende seiner Präsidentschaft in Alaska größere bisher geschützte Gebiete jetzt dann zur Ölsuche freigegeben.
Dann schauen wir noch auf den Gesamtmarkt. Wo steht der DAX heute?
Der tut sich etwas schwer in Deutschland, jetzt dann ja wohl mit Bewegungseinschränkungen für Hotspots, Großbritannien mit Lockdown wegen Corona und dann in den USA die Wahl in Georgia mit der Frage, was das für die Machtverhältnisse bedeutet. Der DAX mit einem Minus von etwas mehr als 0,5% bei 13.631 Punkten.
Schauen wir jetzt noch aufs Gold, auf deutsche Staatsanleihen und den Euro.
Ja, die deutschen Staatsanleihen sind heute etwas weniger gefragt. Die durchschnittliche Rendite bei minus 0,59%. Der Euro bewegt sich bei einem Dollar 22,77 und dann zum Goldpreis. Der steigt weiter im Vergleich zu gestern Nachmittag um fast 4 Dollar auf etwa 1.946 Dollar. Und die Goldbestände von Anlegern bei der deutschen Börse, die haben sich übrigens nach dem Rekordhoch im ersten Halbjahr vergangenen Jahres wieder ein bisschen verringert, wobei schlussendlich dennoch fast 14 Tonnen mehr Gold in den Tresoren der deutschen Börse gelegen haben als zu Jahresanfang. Und der Goldpreis vielleicht kurz auch noch in Euro. In Euro sind das im Moment rund 1.586 Euro fürs Gold.
Danke, Jan Plate, für den Börsenbericht heute. Wirtschaft und Gesellschaft ist damit vorbei. Gleich im Deutschlandfunk folgt Kultur heute unter anderem ein Thema, der 100. Geburtstag von Friedrich Dürrenmatt. Danke für Ihr Interesse, sagt Silke Hane. Schönen Abend. Tschüss.